Montagabend, 13. März 2017. Ein herzliches Willkommen aus dem Schillergarten. Ja, Frühlingserwachen in Deutschland und in Dresden. Der Krokus sprießt, das Rotkehlchen zwitschert. Aber in Sachen Frühlingsgefühlen und Fußball können wir uns bei Dynamo nicht beklagen. Die kriegen wir quasi in dieser Saison gratis geliefert. Was für eine Spielzeit. Platz 5 in Liga 2, mitreißende Spiele und historische Erfolge. Wenn ich vor allem an den ersten Derby-Sieg seit knapp 21 Jahren in Aue denke. Was ist in dieser Spielzeit für die SGD noch möglich und welche Perspektiven gibt es für den Verein in der Zukunft? Darüber sprechen wir heute bei 1953, der Dresdner Fußballtalk. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Er hat vor knapp 2 Jahren seine aktive Fußballkarriere hier bei Dynamo beendet, sagt, ich habe den richtigen Zeitpunkt dafür gefunden. Jetzt ist er Trainer, betreut den U17-Nachwuchs der SGD in der Bundesliga. Christian Fjell. Heimspiel, Fjello. 20 Profijahre, 15 Vereine, unter anderem auch bei Dynamo Dresden. Ein erfolgreiches und wildes Fußballleben. Jetzt ist er Medienberater, Berater, arbeitet für viele Vereine und in ein paar Wochen erscheint auch ein zweites Buch über ihn. Ansgar Brinkmann. Er ist gebürtiger Chilene, schreibt seit 2002 für die Süddeutsche Zeitung, ist auch Buchautor, hat ein großes Faible für den spanischen Fußball, der Sportjournalist von der Süddeutschen Zeitung, Javier Caceres. Und er schreibt seit 2006 für das Fußballfachmagazin Kicker, betreut dabei auch die Fußballnationalmannschaft und hat als Chefreporter die Vereine im Osten des Landes im Visier. Freue mich sehr über Oliver Hartmann. Ansgar, kann man sagen, Dynamo ist bislang die positivste Überraschung der laufenden Zweitligasaison?
Ja, auf jeden Fall kann man sagen, dass nicht jeder damit gerechnet hatte, dass Dynamo zu diesem Zeitpunkt noch auf Distanz ist, sage ich mal, zum dritten Platz. Vielleicht geht da noch was, muss man abwarten. Das ist schon sehr, sehr positiv, ja.
Christian, du hattest am Samstag selbst ein Spiel mit deiner U17, hast aber sicherlich das 2:0 in Würzburg verfolgt und miterlebt. Wie würdest du das Fazit ziehen? Solider Auftritt dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit?
Wenn du das als Fußballexperte so siehst,
ach,
dann
stimme ich dem bei. Du bist der größere Experte als ich.
Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel von dem Spiel gesehen. Ich war noch sauer über unser eigenes Spiel.
1:1 gegen Rostock? Ja,
deshalb, was man einfach sagen muss, was beeindruckend ist, ist, mit welcher Konstanz die Mannschaft diese Saison spielt. Ich habe teilweise das Gefühl, egal wo sie hinfahren, das sind 3 sichere Punkte. Die Art und Weise, wie sie spielen, ist egal, ob sie gegen den 1., 2. oder gegen den 9., 10. spielen. Die spielen ihren Fußball und das ist schön zu sehen und scheiße, das hätte auch vor 4 Jahren mal sein können, aber gut. Ich hätte auch gerne in so einer Mannschaft gespielt.
Ja, ich muss mal ganz ehrlich sagen, so viele Auswärtssiege haben wir damals nicht erlebt, als du noch gegen den Ball hier in Dresden getreten warst. Kann man das irgendwie erklären, dass Dynamo diese Saison so auswärtsstark ist? Aktuell Platz 2 in der Auswärtstabelle der zweiten Bundesliga, nur der VfB Stuttgart ist besser. 6 Siege in der Fremde. So stark war Dynamo noch nie zu Zweitliga-Zeiten. Früher war es so, dass man maximal nach München gefahren und hat dort dreifach gepunktet, aber ansonsten gab es wenig zu holen. Woran liegt das?
Ich glaube, es ist etwas entstanden, was auch auf der Begeisterung, die ich jetzt hier im Stadion besonders wahrgenommen habe, beruht und das trägt sich nach außen. Es ist ein sehr solides Projekt. Bei den Spielen, die ich gesehen habe, habe ich das wirklich beeindruckt, wie ernsthaft hier versucht wird, eine Fußballidee umzusetzen und das letztlich führt zu guten Resultaten, die jetzt wirklich überraschend sind. Für einen Aufsteiger ist das eine Top-Leistung bisher.
Das ist definitiv so. Und Trainer Uwe Neuhaus hat sich am Samstag nach dem Spiel in Würzburg zum Thema Auswärtsstärke geäußert, auch mit Blick auf die Heimspiele der Schwarz-Gelben.
Wir haben heute mit diesem Sieg haben wir mehr Punkte als zu Hause. Spricht ja nicht dann dafür, dass wir unbedingt zu Hause schwach sind. Also ich glaube, dass wir zu Hause und auswärts viele Punkte geholt haben für einen Aufsteiger. Zu Hause sind die Spiele dann vielleicht auch ein kleines bisschen anders. Hat man nicht ganz so viele Räume. Die Gegner stellen sich teilweise schon ziemlich tief hinten rein. Und wir sind in vielen Spielen zu Hause an unserer Chancenverwertung gescheitert. Und das ist für mich der einzige Grund.
Oliver hat er recht. Ist die Chancenverwertung vielleicht der einzige Unterschied zwischen dem eigenen und den fremden Stadien?
Ich glaube, dass primär die Stärke auswärts darauf zurückzuführen ist, dass man, wie Fjellner das vorhin gesagt hat, sich eben generell in der Saison ein Selbstvertrauen aufgebaut hat und eben dann auch auswärts mit entsprechender breiter Brust eben antritt. Und das ist für mich der Hauptgrund. Also ob die Chancenverwertung jetzt da ein bisschen schwächer ist und dort ein bisschen stärker aufgrund der Tatsache, weil man auswärts spielt, glaube ich jetzt nicht.
Jetzt kommt natürlich am Sonntag mit Sandhausen ein Gegner, wo alle Leute sagen, na, gegen die soll es mal endlich mal wieder einen Heimsieg geben. Da macht man den ersten Fehler schon vorweg, oder? Vom Erwartungsdenken, von der Erwartungshaltung.
Naja, solange die Leute diesen Fehler machen, ist es ja egal. Ich glaube, dass die Mannschaft den Fehler nicht macht. Ich glaube, dass die Mannschaft einfach an der Tabellenregion, wo sie jetzt ist, geschnuppert hat und ihnen das gefällt. Und ich glaube, dass sie alles dafür tun wird, um einfach das Ding so lange wie möglich spannend zu halten. Und du weißt, ich bin einer der größten Pessimisten, glaube ich, auf diesem Erdball. Aber ich glaube, dass mit etwas Glück vielleicht sogar noch ein bisschen was möglich ist. Man wird es sehen.
Ärgert man sich vielleicht im Nachgang auch über das ein oder andere Spiel, wo man Punkte hat liegen lassen? Also gegen Hannover war man nun, weiß Gott nicht, die schlechtere Mannschaft. Oder ist das hypothetisch?
Die meisten werden wahrscheinlich so sein, aber die vergessen dann zum Beispiel auch, dass du gegen Braunschweig mausetot warst und das Ding noch gedreht hast. An sowas denkt man dann nicht. Deshalb irgendwie glaube ich schon, dass es sich über die ganze Saison ausgleicht. Aber über das, was passiert ist, brauchst du jetzt eh nicht mehr nachzudenken. Einfach einen klaren Kopf und so viele Punkte zu holen oder so viele Punkte holen wie möglich. Und dann mal sehen, was da noch geht.
Ansgar, wir blenden die Tabelle der zweiten Liga jetzt mal ein. Da kann sich oben natürlich noch was ändern heute Abend. Spielen ja noch Düsseldorf gegen Braunschweig. Dynamo Tabellenfünfter nach 24 Spieltagen, 38 Punkte auf dem Konto. Ich glaube, selbst der größte Fußballpessimist, also selbst der größte Fußballfiello wird feststellen, wer Abstiegskampf erleben will, muss ein paar Kilometer weiterfahren.
Ja. Wohl wahr, definitiv. Man muss vielleicht auch mal das Ganze sehen. Also Minge und Co. und der Trainer und sein ganzes Team. Also du musst schon viel Empathie haben für Fußball, auch für Personalpolitik, fürs Kollektiv, für jeden Einzelnen. Also Dynamo zu lenken und zu leiten ist nicht so einfach, können glaube ich auch nur ganz wenige in Deutschland. Heribert Bruchhagen ist so eine Kategorie. Minge gehört für mich schon dazu. Er hat es schon so weit bewiesen. Ja, Dynamo ist auf einem guten Weg. Ne? Punkt. Schön.
Das ist wirklich schön und wir hören mal, wie Marco Hartmann, der aktuelle Kapitän und der Aufstiegskapitän, also quasi sein Vorgänger Michael Häfle, den haben wir nämlich letzte Woche in England besucht, bislang die Saison der SGD einschätzen.
Wir belohnen uns zu selten noch für das. Wir könnten einfach noch mehr Punkte holen, wenn wir das vorne verwerten würden, was wir uns erarbeiten. Und das ist nichts, wo du sagst, wir arbeiten jetzt die Woche drin, das machen wir am Wochenende besser, sondern das ist was ein langer Prozess ist, denke ich, hoffe ich. Und ich glaube, da müssen wir weiterarbeiten. Und dann, man merkt ja, jetzt war wieder gegen Lautern ausverkauft und das musst du mitnehmen, dass die Leute hierher kommen, dass die Leute Lust haben, Dynamo Dresden Fußball spielen zu sehen und dass man einfach diese positive Energie, die besteht, weiter schürt, also nicht verwaltet, sondern weiter schürt und weiterentwickelt, weil hier sind noch viele Potenziale.
Ich muss sagen, bis jetzt spielen sie eine hervorragende Saison. Ich glaube, mit dem fünften Platz kann man mehr als zufrieden sein. Klar ist der ein oder andere Träumer dabei, der sich vielleicht mehr ausrechnet, wie zum Beispiel den direkten Aufstieg in die erste Liga. Darunter gehöre auch ich zu den Träumern, bin ich ehrlich, wäre sehr schön. Aber ich glaube, man muss vernünftig bleiben und ein bisschen schauen, wo man herkommt. Und dazu ist diese Saison bis jetzt einfach hervorragend und wirklich Hut ab.
Jetzt habe ich gelernt in den letzten Sekunden, du bist auch ein Träumer. Du träumst nicht nachts von Diana, du träumst auch vom Aufstieg in die zweite, in die erste Bundesliga.
Also als allererstes träume ich von Diana.
Gut. Dann, das wird ihr gut tun.
Dann träume ich, dass ich so schnell wie möglich die Punkte gegen den Aufstieg mit meinen Jungs im Sack habe.
Okay.
Und dann träume ich von Erstliga-Fußball nächste Saison hier in Dresden.
Ist das zu viel heute, der Rückstand, diese 7 Punkte? Oder sagst du, hey, es sind noch 10 Spiele, 30 Punkte, alles noch drin?
30 Punkte sind noch drin, die sind zu vergeben. Und natürlich muss es außergewöhnlich gut für uns laufen, aber warum sollte das nicht passieren?
Anders gefragt, das ist ja jetzt schon ein gewisser Rückstand. Wie gesagt, es sind 7 Punkte. Was fehlt denn noch bis jetzt, um mit diesem Topf mitzuhalten, mit den besten 4 Mannschaften? Ein bisschen mehr Konstanz? Also es ist jammern auf hohem Niveau, was wir jetzt hier gerade machen.
Ja, wohl wahr. Nein, aber ich gehöre eher zu denen, die sagen, den Mutigen gehört die Welt. Und wenn ich da jetzt schon mal bin, wo ich jetzt bin, und jeder, der mal in Dresden Fußball gespielt hat, und das ist jetzt keine Scheißhausparole, also zu Hause mit den Jungs, da geht was, auch emotional, was wichtig ist, was er eben gesagt hat, was du bis zum Schluss hochhalten musst. Ne? Es sind noch 10 Spiele oder so, und da musst du emotional gut dabei sein, aber das traue ich Dresden zu, das traue ich Dynamo zu. Qualität haben sie als Mannschaft, sie haben aber auch Spieler, die individuell stark sind, die auch mal aus dem 1-1 ein 2-1 machen können, ohne dass sie die Mannschaft brauchen. Das ist auch vorhanden, und das ist alles, was du eigentlich brauchst, um oben dran zu bleiben. Also es ist sehr gut möglich, kann gut passieren, ja.
Wer gefällt dir ganz besonders?
Ach, wer gefällt mir besonders? Also, wie heißt unser Neuner da vorne noch? Unser Lange aus Dresden.
Der Kollege Kutschke.
Ja, weil der hat diese Emotion, der ist ein Typ. Ne? Und ja. Auch wenn man nichts geht, reißt der andere mit, und der macht Bock auf Fußball, der macht richtig Spaß.
Ja, hat er in dieser Saison auch schon 11 Tore erzielt. Javier, Marco Hartmann hat uns dann am Samstag nach dem Sieg in Würzburg gesagt, als wir ihn gefragt haben, ja, worum geht's denn jetzt? Hat er gesagt, Punkte sammeln, Spaß am Fußball haben, und die Journalisten gehen ihm dann auch nicht auf den Sack, und er hat seine Ruhe, wenn es so weiterläuft. Eine gute Einstellung, oder?
Absolut. Also ich meine, die Unbekümmertheit, die die Dresdner bisher ausgestrahlt haben und die sie sich erarbeitet haben und die auch zu dieser hohen Punktezahl geführt hat, wenn sie sie beibehalten, dann ist tatsächlich sehr viel drin. Also es gibt ja natürlich die Gefahr, dass man zu sehr verkrampft, indem man den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt versucht zu tun, aber in meinen Augen ist hier wirklich sehr viel drin, und das wird man in den nächsten Wochen auch weiterhin sehen, ne? Das ist meine Meinung.
Man muss ja nicht, das ist ja das Schöne, man hat überhaupt eigentlich gar keinen Druck jetzt mehr. Auf der anderen Seite ist so ein geplanter Aufstieg, hat der nicht auch dann mehr Unterfangt und ist so ein One-Hit-Wonder-Aufstieg à la Paderborn und verpufft der dann nicht, also hat man dann nicht die Probleme, dass man dann auch relativ schnell abschmiert, so wie es gerade Paderborn auch passiert?
Gibt es alles, aber es gibt auch, sagen wir mal gerade jetzt hier in der Nähe sozusagen das Beispiel Union Berlin, wo das Ganze sehr kontinuierlich aufgebaut worden ist in den letzten Jahren, wo man sehr viel
Ruhe... Das gilt ja so als Musterbeispiel.
In meinen Augen schon, also wo man an der Schwelle zur ersten Liga steht, ohne Druck versucht, vernünftig Fußball zu spielen. Und das trägt jetzt Früchte. Also Union ist sehr nah dran in meinen Augen. Näher dran logischerweise als Dynamo Dresden, die ja gerade erst aufgestiegen sind. Und das ist, glaube ich, schon ein Beispiel, das man sich vor Augen halten sollte.
Wollen wir auch gleich noch drüber reden, über Union Berlin. Zunächst mal noch über Dynamo, weil wir gerade Stefan Kutschke erwähnt haben. Der ist bis Sommer ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg. Andy Gorgia, ebenfalls ausgeliehen aus England. Die beiden torgefährlichsten Spieler. Wir haben es ja im letzten Sommer erlebt, Oliver, hier in Dresden. Das sind 3 wichtige Stützen des Teams gegangen. Quirin Moll, natürlich Justin Eilers und eben jenen gesehenen Michael Häfle. Wie siehst denn du die Chancen, dass, ja, reden wir mal über Gorgia und Kutschke, gehalten werden können, dass die zum Beispiel fest verpflichtet werden?
Also zunächst mal hat man ja gesehen, dass die 3 Spieler, die du gerade genannt hast, wichtige, wertvolle Spieler waren, aber keine unersetzbare. Ich kann mich im Sommer erinnern, haben auch viele gedacht, oh, jetzt geht der Eilers, jetzt geht der Häfle, wie soll es denn weitergehen? Und man hat gesehen, es kamen andere, die Lücken geschlossen haben. Natürlich ist es wichtig, die beiden Spieler zu halten. Es wird ja auch alle Anstrengungen unternommen, das zu tun. Bei Gorgia ist das, glaube ich, nur eine Formalie. Der hat eine Ausstiegsklausel, also von daher, der hat Dynamo die Kaufoption, genau. Muss man sich mit dem Spieler einigen. Natürlich ist der Spieler sicherlich die Leistung in der Saison auch begehrt bei anderen Vereinen, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass das klappt bei Kutschke.
Der hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt.
Ja, Kutschke hat aber einen Vertrag der Neuen Nürnberg, dass er da zurückgehen will und dass die Nürnberger ihn nochmal haben wollen, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen bei der ganzen Vorgeschichte. Also da liegt es eigentlich auch auf der Hand, dass man sich mit dem Spieler und mit dem Verein dann einigt. Und das wären schon mal zwei wichtige Bausteine, um dieses Fundament zu legen, was Javier vorhin gesagt hat bei Union Berlin. Das waren immer über Jahre kleine Schritte, bis das Fundament mal so groß war, dass man auch jetzt diesen Fußball spielen kann und diese Möglichkeiten auch hat, die sie jetzt haben. Und die stehen ja nicht zufällig da oben, die spielen ja wirklich sehr souverän, haben ja auch sehr gut gespielt hier in Dresden beim 0-0. Und das muss auch für Dresden meiner Meinung nach der Weg sein. Also man kann vom Durchmarsch träumen und kein Aufstieg kommt zu früh. Also wenn er da ist, ist er da. Dann, das sind Luxusprobleme, mit denen man dann zurechtkommen muss. Aber der Blick muss gehen, dieses ganze Gebilde, Dynamo Dresden, wie es ja in den letzten Jahren jetzt auch passiert ist, zu stabilisieren, zu festigen und von dort aus dann diese Kraftanstrengung Richtung Bundesliga zu nehmen, weil das ist eine enorme.
Jetzt steht der erste Neuzugang fest. Seit heute Nachmittag steht fest, dass Rico Benatelli von den Würzburger Kickers kommen wird, ist verpflichtet worden ab Sommer für Dynamo, quasi der erste Neuzugang. 24 Jahre, 3 Tore. Was hältst du von ihm als Verstärkung für das offensive Mittelfeld?
Ich kann seinen Vater fast besser einschätzen als ihn. Der war ja eine Legende in Bochum. Naja, also es ist, wenn man so einen Spieler ablösefrei bekommen kann, ist es auf jeden Fall erstmal eine vielversprechende Aktion. So was ich von ihm bisher gesehen habe, ist er fußballerisch stark, hat ein gutes taktisches Verständnis im Mittelfeld. Ist wahrscheinlich eine Verpflichtung, die den Kader in der Breite verstärkt.
Ansgar, wie siehst du ihn?
Der Junge wird auf jeden Fall topfit sein. Hollerbach ist sein Trainer, das ist jeden Tag Überlebenskampf. Das war sicher auch ganz gut. Also, er wird topfit hier ankommen.
Davon kann man sicherlich ausgehen. Man kann uns ja auch immer Fragen über die sozialen Netzwerke stellen und Paul Bechler hat das gemacht via Facebook. Er fragt dich, Ansgar, diese Saison spielt Dynamo eine richtig starke Rolle. Der Klassenerhalt sollte zu 99% sicher sein, jetzt wahrscheinlich zu 99,9%. Woran liegt es, dass die zweite Saison nach dem Aufstieg meist schlechter ist? Wie kann da Neuhaus was dagegen tun, dass das nicht passiert und Dynamo nicht in dieses zweite Saisonproblem kommt?
Die Saison, die jetzt bald kommt, oder was?
Richtig. Weiß man ja jetzt noch nicht, in welcher Liga man spielt.
Also ganz ehrlich, damit beschäftige ich mich jetzt mal weniger. Also die Saison, die jetzt gespielt wird, die ist jetzt im Fokus. Und was dann kommt, also Minge und Co., die können Personalpolitik, das haben sie jetzt bewiesen. Man hat sich verstärkt auf einigen Positionen, die gucken genau hin und haben da wirklich Empathie fürs Ganze, fürs Kollektiv, aber auch für den einzelnen Spieler. Das ist das Wichtigste und jetzt wollen wir erstmal gucken, wie diese Saison ausgeht. Aber ich habe da keine Sorge um die Saison, die danach kommt. Ne? Wollen wir erstmal gucken, wie weit Dynamo, wie viele Spieler haben wir noch?
10.
Zehn Spiele, wollen wir mal gucken, wie weit Dynamo kommt.
Da warten wir mal ab. Sie können uns, wie gesagt, immer Fragen stellen via Facebook und Twitter. Das Ganze auch natürlich zum Beispiel über unsere 1953 Facebook-Seite. Ja, also wir haben jetzt schon ein bisschen über Union gesprochen. Wir wollen natürlich, wie gesagt, auch mal den Blick auf die Konkurrenz werfen. Zum Beispiel Union Berlin. Ja, sie sind die beste Rückrundenmannschaft, die Unioner. Aktuell Tabellenplatz 2. 6 Dreier aus 7 Ligaspielen. Ist dein Ex-Verein, du hast ja in der Wuhleheide gespielt, reif für die Bundesliga?
Ob sie reif für die Bundesliga sind, das sollen andere entscheiden. Ich wünsche es ihnen.
Also, die spielen einen guten Stiefel.
Ja, die spielen einen guten Fußball. Ich wünsche es ihnen sehr. Ich habe den Verein damals kennen und lieben gelernt und nach Dynamo mit Abstand der erste Verein, dem ich das von ganzem Herzen wünschen würde.
Und man muss auch sagen, es ist endlich dann mal wieder ein Ortsverein in der Bundesliga. Die Fans hatten beim letzten Spiel schon ein schönes Spruchband hochgehalten, sagen wir mal so. Die arrangieren sich so langsam mit dem Thema Aufstieg. Du verfolgst Union jetzt auch schon eine ganze Weile journalistisch intensiv. Ist der Höhenflug, du hast schon so ein bisschen angedeutet, das Produkt einer kontinuierlichen Arbeit.
Also ich kann mich da Fiello auch nur anschließen. Ich wünsche es Union und vor allem auch den Fans, dass sie das diese Saison schaffen. Wir haben so lange darauf hingearbeitet und waren so oft auch knapp am Ziel und haben es dann nicht geschafft. Also die sind jetzt eigentlich mal reif und so wie sie auch auftreten, haben sie es auch verdient. Und ob die dann da mithalten können oder nicht, also bei Darmstadt hat auch jeder gesagt, die stürzen sofort wieder ab und die sind nur ein zweites Jahr da geblieben. Also Union kann nie den Anspruch haben, ein fester Bestandteil der Bundesliga zu sein, aber mal über ein oder zwei oder vielleicht auch drei Spielzeiten dieses Erlebnis Bundesliga dort zu haben, das ist elektrisierend, faszinierend und ich gönne es Ihnen auch.
Ja, es ist wirklich immer eine tolle Stimmung und man fährt gern in die Wohlheide, weil schon allein Niederhagen da am Anfang zu hören, das hat schon irgendwas. Meine Herren, wie gesagt, nicht an sich halten, wenn irgendwie Getränkewünsche sind. Wir sitzen hier an der Bar, wenn es da irgendwas gibt. Fiello, für dich gerne. Es muss auch nicht unbedingt Wasser sein. Doch, Ansgar, also keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf dich komme, aber... Javier, hinter Union steht Hannover 96, Platz 3. Würde momentan Relegation bedeuten. Ich kann mir aber vorstellen, der eigene Anspruch lautet schon direkter Aufstieg, gerade vom Präsidenten von Martin King. Das wirkt aber noch nicht irgendwie so richtig überzeugend. Ich habe auch den Eindruck, der Stuhl von Daniel Stendel, dem Trainer, ist aktuell nicht der sicherste, gerade nachdem jetzt in der letzten Woche auch noch Horst Held als Sportdirektor installiert wurde.
Ja, da muss ich noch einiges finden. Also Held ist jetzt gerade erst da. In der Tat, es gibt so ein paar Andeutungen, die darauf hindeuten, dass Held und Stendel sich nicht unbedingt grün sind. Auch das wird spannend. Am 1. April, glaube ich, ist das Spiel Hannover gegen Union. Das wird, glaube ich, nochmal ganz genau zeigen, wo für beide Mannschaften die Reise hingeht.
Was sind das für Indikatoren, die darauf hinweisen, dass die Chemie nicht stimmt?
Es gibt so ein paar, die Äußerungen von Held am Wochenende, die waren klangen schon einigermaßen distanziert. Also Stendel wurde ja gefeiert von den Rängen. Held war nicht ganz so enthusiastisch wie die Kurve im Niedersachsenstadion. Deswegen muss man mal schauen. Aber wie gesagt, also Held ist jetzt ein paar Tage installiert. Also da kann sich auch noch einiges ändern.
Da guckt man dann als Fußballromantiker zum FC St. Pauli. Die waren in der Hinrunde komplett abgeschlagen und haben trotzdem an Ewald Lien festgehalten. Einer der Vereine im Tabellenkeller oder der einzige Verein, der das gemacht hat. Jetzt kriegen sie den Erfolg zurück, sind in der Rückrunde das drittbeste Team, stehen auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Schlägt da bei dir auch das Herz höher als Fußballromantiker oder sagst du, die haben auch ein bisschen Glück gehabt?
Also ich
zahlt sich Treue dann doch aus?
So, dann zahlt sich halt Treue ab und zu mal aus. Nein. Ich meine, die erleben jeden Tag, wie er arbeitet, was er mit den Jungs macht. Und deshalb haben sie einfach für sich entschieden, dass das der richtige Trainer ist. Ich glaube, das kann man nicht. Da kannst du Romantiker sein, wie du willst. Wenn du Manager vom Verein bist und du siehst, es funktioniert einfach nicht, dann ist es besser, dass du ihn raushaust. Wenn Rettich ist da, glaube ich, Manager, wenn der das einfach verfolgt und sieht, ey, die Jungs, die marschieren für den. Und das ist eine Frage der Zeit, bis er einfach die Punkte holt. Ja, warum sollte er ihn dann rausschmeißen? Ich weiß jetzt nicht, ob das großartig was mit Romantik zu tun hat, aber wenn du das sagst, dann wird es so sein.
Ich stelle fest, der Kollege Fjell ist Träumer, aber kein Romantiker. Okay, das haben wir jetzt schon. Hallo. Fragen wir nachher nochmal nach. Oliver, der sächsische Konkurrent, Erzgebirge Aue, der hat sich von seinem Trainer getrennt oder der Trainer ist zurückgetreten, so muss es richtig sein, Pavel Dotschew. Jetzt hat man Domenico Tedesco verpflichtet. Der hat sein erstes Spiel gewonnen gegen Karlsruhe. Er war Lehrgangsbester beim Trainerlehrgang im Vorjahr. Löst er die Probleme? Kann der noch den Klassenerhalt im Erzgebirge schaffen? Wie siehst du die Lage dort?
Na, ich bin kein Wahrsager, das kann ich jetzt schwer beurteilen.
Ja. Dann würdest du auch nicht hier sitzen, sondern ganz woanders.
Ich kenne den Tedesco nicht, weiß nicht, wie er arbeitet. Generell war die Art und Weise, wie der Trainerwechsel stattfand, da ja jetzt nicht besonders rühmlich. Meiner Meinung nach ist für Aue ist jedes Jahr, dass die mit der Größe, also mit der kleinen Größe und mit dem ganzen Umfeld dort, mit dem begrenzten in der zweiten Liga bestehen, eine riesengroße Sache. Und wenn sie das wieder schaffen sollten, Hut ab, weil normalerweise gehören die von ihren Möglichkeiten immer zu den ersten Abstiegskandidaten.
Wird definitiv schwer für Erzgebirge Aue. Javier, wären Sie aus 1860 München richtig schlau? Also da gibt es den Eigentümer Ismaik, der sich mit kritischen Journalisten oder jubelnden Verantwortlichen der Gastvereine gerne mal anlegt. Und so richtig erfolgreich scheint der neue Trainer auch noch nicht zu sein. Ja, das ist aus 1860 München, ganz ehrlich, wird man nicht so richtig schlau.
Na, doch, ich finde schon. Also insofern, als das im Prinzip das Gegenbeispiel ist zu dem, was wir zu den Fällen, die wir bisher besprochen haben, nämlich Union Berlin oder Dynamo Dresden. Hier sind also bei Union und bei Dynamo sind Leute am Werk, die den Verein kennen, die die wissen, wie das Umfeld tickt, die Ahnung vom Sport haben. Dort ist ein Investor, der Rendite haben möchte und im Prinzip keine richtige sportliche Linie in den Club gebracht hat bisher. Und ich glaube, das ist Grundvoraussetzung dafür, da kontinuierlichen Erfolg zu erzielen. Und das insofern ist das ein Paradebeispiel dafür, wie man es eigentlich nicht macht. Und dazu kommt natürlich, dass man in der Außendarstellung im Moment so ziemlich alles daneben, alles falsch macht, was man falsch machen kann. Also die Art und Weise, wie Ismaik bzw. der Club mit den Medien umgeht, ist tatsächlich nicht hinzunehmen und führt halt auch zu Verwerfungen, und die letztlich auch in irgendeiner Form auf die Mannschaft ausstrahlen und auf das, was sie dann bietet. Ne?
Es gibt ja auch, Sie sind ja auch der Kenner des spanischen und des südeuropäischen Fußballs, da gibt es ja auch Besitzer, die auch gerne mal nach Gutsherrenart regieren. Gibt es da ähnliche Beispiele oder steht 68 München momentan schon da ziemlich alleine da?
Müsste ich jetzt überlegen. Also es hat natürlich in der Vergangenheit sehr viele, also mir fällt jetzt gerade Jesús Gil ein, der eigentlich
Atletico Madrid,
unglaublich, ne? Ja, bei Atletico Madrid unglaublich viele Trainer entlassen hat, eigentlich nach einem halben Jahr Leute hat gehen lassen. Aber klar, also das gibt's, insofern ist das ist nicht das erste Beispiel in der Fußballgeschichte, wo solche Sachen aus dem Ruder laufen. Aber hier fällt es natürlich jetzt besonders auf, weil es nicht unbedingt der Stil ist, den man aus der ersten oder zweiten Liga kennt.
Ansgar, was wird denn mit deiner Arminia? Ich sage deine Arminia, weil wir wissen, du bist bei vielen Heimspielen, du fieberst und leidest auch mit Bielefeld. 4 Punkte sind es aktuell Rückstand zu einem Nicht-Abstiegsplatz. Hast du Hoffnung am Wochenende? Gestern gab es die 0:1 Niederlage beim ersten FC Nürnberg. Wie siehst du denn die Lage in Bielefeld für Arminia?
Nochmal ganz kurz, nur ganz kurzer Schwenkel.
Ja, gerne.
Investoren brauchen wir alle. Bayern hat Investoren, Dortmund hat Investoren, ist gar keine Frage. Aber ich glaube, entscheidend ist für einen Verein, dass er nicht zulässt, dass ein Investor den ganzen Verein übernimmt. Das ist die Gefahr. Die 50+1-Regelung muss fallen, damit nicht mal die gleichen da oben Erster oder Zweiter oder Dritter werden. Ist für mich persönlich außer Frage. Aber ich glaube, das ist der Punkt, dass 80-60 hier zugelassen hat, dass nicht mehr die eigenen Leute, dass sie kein sportliches Kompetenzteam haben, sondern dass alles abgegeben wurde. Das darf kein Traditionsclub eigentlich zulassen. So viel dazu. Bielefeld ist ganz schwierig im Moment, tut richtig weh. Ich habe Aue gesehen zum Beispiel jetzt vor kurzem in Bielefeld. Arminia hat nach 4 Minuten 2:0 geführt. Und ich muss sagen, Aue, Respekt, die haben wirklich weiter in Fußball gespielt, obwohl sie nach 4 Minuten hinten liegen, auch im eigenen 16er, probiert zu kombinieren, das fußballerisch zu lösen. Arminia hat nur gebolzt, also. Dann jetzt wieder Nürnberg mitbekommen, St. Pauli habe ich auch gesehen vor kurzem auf der Alm. Ich muss sagen, dass St. Pauli so weit unten steht, also mit dieser individuellen Klasse, ja. Was, ich habe da oben gesessen auf der Tribüne und habe wirklich gesagt, das ist mir ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung, warum die so weit unten stehen. Das ist unglaublich, ja. Ne? Was sie für fußballerische Möglichkeiten haben, auch individuell, nicht nur als Mannschaft. Ja, wird hart für Arminia. So viele Spieler haben wir nicht mehr. Vielleicht Drittletzter werden in die Relegation.
Also man klammert sich jetzt schon so ein bisschen an Platz 16?
Ja, drinbleiben. Ich meine, wir alle kennen den Unterschied. 5,8 Millionen oder 800.000, das ist ein immenser finanzieller Druck, den da ein Verein hat. Und Arminia hatte auch ein paar Probleme, aber auch gute Sponsoren, die auch mal eingreifen, wenn es nicht mehr weitergeht. Aber sportlich sieht es bitter aus für Arminia, klar.
Ein Thema, was die zweite Bundesliga auch bewegt hat und heiß diskutiert wurde, ist das Thema Kevin Großkreuz. Der spielte beim Spitzenreiter VfB Stuttgart. Vor 10 Tagen hat sich der VfB von ihm getrennt. Der war in eine Prügelei verwickelt, wurde ja nun viel berichtet, auch von angeblichen Bordellbesuchen. Großkreuz war auf jeden Fall nachts um 2:30 mit Jugendlichen unterwegs und in einem zwielichtigen Viertel ist da mit seiner Vorbildrolle alles andere als gerecht geworden. Der Stuttgarter Kicker-Kollege nennt ihn ein Opfer seiner Selbstverliebtheit und beratungsresistent. Die Welt schreibt hingegen, er tut der Branche gut, weniger mit seinen Taten, aber mit seiner Empathie, seiner Authentizität. Ja, was denn nun, Oliver?
Also ich war nicht der Kollege, der das geschrieben hat.
Ich sagte ja, der Stuttgarter genau. Kollege.
Also ein Fakt ist, dass das, was man ihm vorwirft, wenn es alles genauso war, schon ein ziemliches Brett ist. Also, und es war ja auch nicht der erste Fall, in dem Kevin Großkreuz dann so auffällig wurde. Mich hat die schnelle und vor allem diese heftige Reaktion dann gewundert, dass man deswegen gleich sein Karriereende verkünden muss, fand ich ein bisschen übertrieben. Aber dass auch der Verein das nicht durchgehen lassen kann, wenn ein Profi mit den Talenten da um die Dörfer zieht,
Das ist nachvollziehbar. Ich möchte mal wissen, was Fjellow sagt, wenn wir da einer käme, ein Dynamo-Profi mit seinen U17-Spielern dann hier um die Häuser zieht. Das würde auch nicht gut finden.
Fjellow?
Nein, der erste,
du wusstest, dass die Frage kommt.
Der erste Teil deiner Antwort ist, glaube ich, der wichtigste. Ich glaube, keiner weiß zu 100%, was passiert ist. Wenn es natürlich so ist, dass man sagt, der war mit 17-Jährigen um 2:30 unterwegs, macht es nicht, Junge, scheiße. Er war mit 17-Jährigen im Bordell. Schlimmer geht's fast nicht. Aber ich mag sowas nicht einfach. Der steht sowieso an der Wand. Jetzt kommen sie alle und hauen voll dagegen. Der Verein hat die Konsequenz gezogen. Damit ist er schon gestraft genug. Wahrscheinlich 2 Wochen später denkt er sich, Junge, was habe ich denn da gemacht? Ich weiß nicht, ob er vielleicht einfach an dem Abend die Kontrolle verloren hat. Na klar, soll ein Profi um die Uhrzeit nicht unterwegs sein, aber er ist nun mal auch ein Mensch. Ich bin da immer vorsichtig und wie gesagt, ich glaube, der Junge ist jetzt erstmal gestraft genug und ja, ich hoffe, dass das bei uns, bei mir nicht passiert.
Nee, das, nein. Das hoffen wir auch und auch die Nachwuchsspieler sind ja bestraft worden, 1 Monat vom Training suspendiert worden und müssen auch soziale Dienste leisten. Ansgar, du hast auch dazu, Ansgar, du hast auch einen Kommentar zum Thema Großkreuz abgegeben. Zitat, was er getan hat, war falsch. Ich frage mich trotzdem, hatte Stuttgart da nicht noch eine andere Strafe finden können, die sinnvoller ist und die Tür für eine Rückkehr einen Spalt auflässt? Jürgen Klopp hätte einen Schlüssel gefunden und diesen Menschen wieder auf Kurs gebracht. Wer könnte denn Kevin jetzt wieder auf Kurs bringen?
Also, diese ganzen Moralapostel dann aus dem Nachhinein, also das ist immer, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Also nochmal ganz klar, was du auch gesagt hast. Das, was er gemacht hat, ist ein No-Go, ist unstrittig, braucht kein Mensch, geht so in der Form nicht. Aber der Junge, wer die Pressekonferenz gesehen hat, der hat immer ehrliche Arbeit abgeliefert, der ist authentisch. Vielleicht hat er auch ein paar Fehler zu viel gemacht oder auch eine Kette gemacht. Muss man vorsichtig sein mit Ferndiagnosen, gar keine Frage. Aber ich denke, dass der Junge einfach verdient gehabt hätte, dass der Verein sagt, pass auf, wir bestrafen dich. Du gehst von mir aus in die zweite Mannschaft, weg von den Profis 4 Wochen, du kriegst eine richtige Strafe, aber den Tür hätte man eine Spalte auflassen können. Ich denke, dass zum Beispiel Jürgen Klopp vielleicht den Schlüssel gefunden hätte, weil Jürgen Klopp, sage ich mal, hat auch für den Einzelnen Empathie und nicht nur fürs Kollektiv. Und ich denke, der hätte den Schlüssel gefunden, zumindest hätte er es versucht. Ne? Und
Das ist das, was ich meine. Wir wissen trotzdem nicht, was da drumherum passiert ist. Weißt du, vielleicht waren da schon 6, 7 Sachen davor, ja, von denen wir nicht wissen. Und deshalb musste der Verein sagen, Junge, es geht einfach nicht mehr. Und das ist das, was ich damit meine. Wir kennen nicht die ganze Geschichte. Du hast vollkommen recht. Na klar, kann man ihm eine Chance geben. Aber wenn natürlich davor ein paar Sachen schon vorgefallen sind, wo du gesagt hast, Junge, komm, reiß dich zusammen. Das ist die letzte Chance, die wir dir geben können. Und dann passiert sowas. Dann ist, glaube ich, auch für einen Jürgen Klopp schwer.
Sagen wir mal so.
Das sehe ich im springende Punkt. Wir wissen alle nicht, was alles im Vorfeld vielleicht schon gewesen ist, was nie in die Öffentlichkeit kommen wird. Und dass vielleicht auch der Schritt dazu beigetragen hat, dass ein Konsens gefunden wurde, dass die Dinge, die publik werden. Ich kenne ja von RB Leipzig, die haben ja 2 ziemlich talentierte Jugendspieler suspendiert im letzten Jahr, weil Da war der Vorfall an sich, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, nicht so gravierend. Aber es war halt die Ansammlung von Dingen, die dann waren. Und irgendwann muss man dann auch dem Verein zugestehen zu sagen, dass er sagt, jetzt ist die Grenze überschritten.
Aber so wie Stuttgart dann die Sache gelöst hat, auch mit der Pressekonferenz, wo sich Großkreuz nochmal geäußert hat, fand ich das erst dann mit geradem Kopf rausgegangen. Also er ist durch die Vordertür raus und nicht durch die Hintertür.
Das war ja immer Kevin Großkreuz. Der ist ja immer gerade weggegangen. War ja auch sein Wunsch und sein Anliegen, dass er sich dort selber verabschieden kann. Und das ist ja das, was Ansgar vorhin gesagt hat. Ich meine, weshalb man ja irgendwo auch Sympathien für Kevin Großkreuz hat, ist, weil er ein Spieler ist, der immer so diesen geraden Weg gegangen ist. Und der dabei auch oft genug Fehler gemacht hat, aber der sich auch nicht hat verbiegen lassen. Und der halt auch aus der Fans praktisch diesen total ungewöhnlichen Weg aus der Fanszene zum Fußballprofi und Weltmeister gegangen ist.
Ansgar, du warst ja auch ein Profi, der sich hin und wieder mal was geleistet hat. Habe ich jedenfalls in deiner Biografie gelesen. Warst du einfach schlauer? Haben sich die Vereine nicht getraut, weil sie wussten, was du ihnen wert bist? Oder gab es noch keine sozialen Medien? Wie war das bei dir?
Ich hätte keine Woche überlebt beim VfB Stuttgart. Keine Woche. Wenn das schon reicht, aber jetzt war Weiler, lieber ehrlich. Halleluja. Super schnell zu sagen. Also wie gesagt, ich hätte als Verein die Tür noch einen Spalt offen gelassen. Das ist ein Kämpfer, ehrliche Arbeit etc. Ich hätte das alles mit einbezogen. Hätte ich mir gegönnt, aber Leute, das ist natürlich auch nicht leicht. Ich meine, alles hat seine Zeit. Meine ist vorbei. Die Spieler von heute müssen noch mehr aufpassen, gar keine Frage. Aber trotzdem sage ich, wenn ich die Spieler mal sehe, auch auf dem Platz, wenn sie so die Hand vor... Darf das keiner mehr sehen, wenn ich zum Mitspieler sage, halt's Maul? Oder reiß dich mal zusammen, ja. Oder wenn ich einen Gegner beleidige oder was? Wo sind wir eigentlich? Ich meine, wir spielen aber noch Fußball, oder ist da immer noch ein bisschen Straße auf Fußball? Guck mal.
Ja, das denke ich mir auch manchmal.
Ich sag mal ein Beispiel. Irgendwann mal mit Klopp und Co., kennen wir ja alle, Jürgen Klopp, war mein Zimmerkollege in Mainz, lange mit dem zusammengespielt, Pokalspiel gehabt in Gladbach. Da war dieser hier, der Blonde, der mit dem Tiger da hinten drauf und so. Das war so ein Spiel, wo ich mich noch drin habe. Haben wir 3-1 geführt, der hat auf alles getreten, was sich bewegt, der hat auch alle beschimpft. Und dann habe ich auch irgendwann mal zu ihm gesagt, ey, was ist los mit dir, weißt du auch, wie steht, komm auf die Anzeigetafel. Ne, stand 3-1 für uns in der Halbzeit. Dann ist er in den Fahrstuhl, in Gladbach gab es ihn noch und so, mit Uwakili damals rein. Und ein Spieler von uns, zwei Gladbacher, also Effenberg und Uwakili. Und Uwakili kommt in die Kabine. Trainer, der Effenberg, der hat mich gewürgt. Habe ich zu dem gesagt, was geht's auch mit dem Fahrstuhl? Bist du blöd? Das wär in der heutigen Zeit, keine Ahnung, was für eine Katastrophe. Dann ging es aber weiter. 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, das 6-4 macht Effenberg und dann kommt er bei mir vorbei und sagt, ey, bring mal, du Penner, weißt du, wie steht. Dann willst du natürlich nur noch in Brust, dann willst du nach Hause, ist alles so gut, aber wo ist das hin? Das ist mir alles nur noch eine Schablone drauf vom DFB, nur noch alles, das wird zu viel.
Ja, da müssen wir echt aufpassen. Dass der Fußball und die Spieler, die ihn betreiben, authentisch bleiben und sich selbst treu bleiben. Was denkst du denn jetzt? Was wird mit Kevin Großkreuz? Kommt er nochmal zurück? Er hat ja jetzt so den Rücktritt bekannt gegeben. Ist das jetzt erstmal nur der Rücktritt für eine bestimmte Zeit? Oder?
Ich kenne Kevin Großkreuz nicht persönlich. Ich habe jetzt den Werdegang nicht so eng verfolgt wie Oliver. Aber im Moment fällt es einem natürlich schwer, dass er hier in Deutschland irgendwie nochmal Fuß fasst in irgendeiner Form. Möglicherweise findet er den Weg ins Ausland, da sind ja auch noch mal einige Türen offen, das muss ja nicht direkt in der Premier League sein. Oder
also oder Türkei wird er wahrscheinlich nicht nochmal machen.
Ja, wird schwierig, aber da kann er mit Dönern werfen.
Das habe ich jetzt mal kurz nicht mitbekommen, was ist aber los?
Nicht schlimm.
Also, gucken wir mal, was aus Kevin Großkreuz wird. Das war das eine Thema, was ich so ein bisschen anreißen wollte. Ein zweites Thema, wo mich auch eure Meinung interessiert, ist das Thema Fußball und Schmerzen. Ich bin auf das Interview von Eintracht-Coach Niko Kovac, von dem Frankfurter Trainer, aufmerksam geworden. Er hat in der Bild-Zeitung gesagt, im Fußball geht es ohne Schmerzmittel nicht. Diejenigen, die das denken würden, seien auf dem Holzweg. Gehört die Schmerztablette heute vor dem Anpfiff teilweise zum Ritual, wie das Hochziehen der Stutzen? Wir haben mal zunächst mal bei Dynamo-Kapitän Marco Hartmann nachgefragt.
Da sollte man schon ein bisschen sensibel sein. Ohne Schmerztabletten geht es nicht. Ich weiß nicht, ob es in der ersten Liga oder wo er gespielt hat anders ist. Ich weiß, dass es hier bei uns auch immer mal eine Schmerztablette gibt, aber dass man mittlerweile sehr, sehr sensibel mit dem Thema umgeht. Und ich persönlich auch, weil ich dazu ein paar Hintergrundkenntnisse habe und wirklich darauf achte, das so wenig wie möglich zu nutzen. Und ich sage dir so, wie es ist, die Schmerztablette bringt nicht das, was das Adrenalin da draußen bringt. Und das, was du durch Adrenalin wegmachen kannst, dann kannst du spielen. Wenn es dadurch nicht wegmachen kannst, dann lass es am besten gleich sein und bleib draußen nicht. Jeder, der Leistungssport und Fußball betreibt, der muss davon ausgehen, dass der Körper Verschleißerscheinungen irgendwann haben wird. Das nimmt man in Kauf, sagt man jetzt so leicht, weil 20 Jahre lang hin oder vielleicht 10 oder 5, wer weiß, wann es auf mich zukommt. Trotzdem, Thema Schmerzmittel, es wird genutzt, aber ich glaube, jeder Spieler ist dazu verpflichtet, da feinfühlig zu sein und für sich den richtigen Weg zu finden, weil es bringt nichts, sich jedes Mal eine Ibu reinzuhauen und irgendwann hast du im Magen Probleme oder so.
Ansgar, du hast immer gesagt, nach dem legendärsten Klassenerhalt in der Bundesliga, nach dem legendärsten Abstiegsfinale 1999 mit Eintracht Frankfurt, wir haben eine Voltaren-Party gemacht, um die Schmerzen zu unterdrücken. Erstens, wie sieht so eine Voltaren-Party, jetzt nicht vielleicht im einzelnen Detail, aber wie sieht sowas aus und ja, wie siehst du das Thema Schmerztabletten?
Er hat es ja richtig gesagt gerade, also wenn du verletzt bist als Spieler und ich war die letzten 5 Wochen, hatte ich eine Bauchmuskelzerrung und wenn du richtig Schmerzen hast, dann hilft natürlich eine Voltaren und in der Zeit, in der Phase, muss man jetzt genau da zurückführen, da habe ich schon eine Voltaren-Party jeden Tag gehabt, also das, aber auch über 3-4 Wochen, also wenn man ohne spielen kann, soll man das auch tun und Fußball tut halt mal weh, ne? Sollte auch nicht das Problem sein, aber ja, hilft schon mal, ne? Wenn du richtig Schmerzen hast, die richtig wehtun, die dich jetzt nicht vom Gelenk her beeinträchtigen oder so, dann ist eine Voltaren oder so, kann das schon mal dann kann einen schon mal weiterbringen dann für 90 Minuten, definitiv.
Hast aber auch gesagt in deiner Kolumne, dass vor 2 Jahren, dass du mal das Mittel, was nicht erlaubt ist, Captagon benutzt hast.
Die einzigen Captagon habe ich einmal in meinem Leben gesehen, da war ich 18, da waren wir im Abschiedskampf. 20 Jahre war ich im Abschiedskampf, fällt mir gerade ein.
Ja, man sieht es dir nicht an.
Ganze Leben fühlt sich an wie Abschiedskampf. Nein, da kann ich mich einmal dran erinnern, aber ansonsten bringt das ja nicht so viel. Ne? Da brauchen wir vielleicht der eine oder andere mal eine Tablette für Talent, vielleicht eher mal. Ja.
Wie siehst denn du das Thema Schmerzen im Fußball und vielleicht die Tablette vor dem Anpfiff zu schlucken, um die Schmerzen zu unterdrücken?
Das Problem ist, ich war bei Alemannia Aachen mit jemandem im Zimmer und fußballerisch nichts Besonderes, wirklich nicht. Und dann habe ich den jeden Abend beobachtet und der zimmert sich da so ein Ding rein. Hey, und der war frisch und Trainingslager brutal anstrengend und der jeden Tag frisch wie Sau. Und dann sage ich, hey, was nimmst du denn da? Und dann sagt er, hey, Fiello, hau dir das rein. Sag ich, aber steht das auf der Doping? Ich sage, hey, bist du bescheuert, sonst könntest du ja auch nicht nehmen. Sag ich, ja, hast recht, habe ich das Ding genommen, war eine Voltaren. Hey, du kennst die Schmerzen im Trainingslager, ich bin da aufgewacht. Ich dachte, ich hätte am Tag davor gar nicht trainiert. Das wirklich war so frisch. Jeden Abend so ein Ding genommen. Irgendwann, ich kann jetzt nicht sagen, was mit meinem Magen passiert ist, das gehört nicht hierher, aber und ab dem Moment habe ich mich da mal ein bisschen damit beschäftigt und dann eigentlich gemerkt, was ich meinem Körper damit antue. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war eins der angenehmsten Trainingslager, die ich je gemacht habe.
Und du hast die Trainingslager gemocht. Ja, ja, aber das macht ja vielleicht jetzt nicht jeder. Nicht jeder setzt sich ja mit dem Thema dann so auseinander, wie du es da gemacht hast.
Ja, aber das sollte man. Das sollte man wirklich. Ich glaube natürlich, dass da auch die Physios, die Ärzte eine große Rolle spielen, die halt mit diesem Thema sensibel umgehen sollten. Weil wenn der Doc natürlich sagt, hier schmeiß dir das ein, dann geht es dir besser. Als junger Spieler machst du sowieso. Und als älterer Spieler, wenn es natürlich darum geht und du sagst, hey, ich Einsatzprämie, ich brauche das Geld, ich will das Geld, ich gehe ein bisschen mit Schmerzen da raus, nehm das. Ist dir halt auch nicht geholfen, aber
du hast recht, die Physios, die Ärzte, die wissen ganz genau nach einer Verletzung, wie lange und wie lange das gut tut, ja. Wenn du es zu viel machst. Ich kann mich daran erinnern, an diese, die ich einmal genommen habe, das war auch dann mit Osnabrück in Mainz, die gab es, ich glaube, 10 Minuten vom Spiel, gewirkt hat die auf dem Rückfahrt im Bus um 11. Auch kein Mensch gebraucht, dann hast du so gezittert da beim Glas in der Hand, kommt zu spät das Ding, aber gut.
Ansgar, nicht, dass das Bier hier schal wird. Also wie gesagt, ruhig einen Schluck trinken, keine Schmerztabletten drin und hilft vielleicht auch ein bisschen.
Sei doch froh, dass er nicht trinkt. Mach mal langsam, nicht, dass er den Laden nachher hier auseinander nimmt. Ganz entspannt.
Wir bleiben mal beim Thema Schmerzen. Bei der Fußball-WM 2014 haben 70% aller Spieler zugegeben, dass sie eine Tablette schlucken vor dem Spiel. Verlangen die Profis ihren Körpern manchmal zu viel ab?
Also die habe die Statistik auch gesehen, das finde ich auch schon bedenklich in der Summe, dass es dann so weit verbreitet ist. Ich kann nachvollziehen, wenn man dann für das ein oder andere Highlight, in das man zu dem man vielleicht nie wieder kommt, oder das auch enorm wichtig für einen Verein oder einen Verband ist, dann sich mit Schmerzmittel greift. Aber wenn das dann so weit geht, dass da eine Regelmäßigkeit daraus wird oder dass manche das sogar schon als Präventivmaßnahme nehmen, dann ist ein Punkt sicher erreicht, wo es nicht gesund und auch nicht verantwortlich ist.
Jetzt kann man natürlich sagen, die Verbände tun wenig dagegen. Also die schrauben die Zahl der Spiele ja immer weiter in die Höhe und das Thema Regeneration spielt nur noch so einen Nebeneffekt, was die Spieler betrifft.
Das Problem hast du, wenn du beim FC Bayern spielst oder so, ich meine, wenn du dann DFB-Pokal hast, die Bundesliga hast, Champions League hast und Nationalspieler bist, aber wenn du jetzt in Bielefeld oder in Dresden spielst, hast du 4 Spiele in der Regel im Monat, DFB-Pokal vielleicht noch eine gewisse Zeit. Ich glaube, das ist,
also ist noch nicht zu viel Fußball. Okay. Ich glaube, das ja, frag mal in England nach bei Michael Häfle. Der hat 46 Spiele mindestens in der Liga. Also ich glaube, der beklagt sich nicht über zu wenig Spiele.
Das stimmt, da sieht das schon wieder anders aus.
Nee, die Belastung ist natürlich, aber das sagt man ja Jahr für Jahr, dass die Belastung der Spieler, vor allem denen, die eben international auch noch spielen, Nationalmannschaft und Europapokalwettbewerbe, dass die am oder schon über dem Limit ist. Aber es tut ja niemand was dagegen. Also es, nur vom Reden wird es ja nicht besser. Und ich sehe also beim besten Willen keinen Verantwortlichen, der einen wirklichen Ansatz macht, dieses Rad zurückzudrehen. Das wird nicht passieren.
Javier, ich fand das Beispiel des Spaniers Alvaro Domingos von Borussia Mönchengladbach ziemlich drastisch. Das, was er jetzt im Fußballmagazin Elf Freunde geschildert hat, da hat er darüber geschildert und berichtet, wie das jetzt war mit seinem Karriereende. Konnte sich kaum durch die Rückenschmerzen noch bewegen. Zitat, vor dem Spiel warf ich eine Schmerztablette ein. Irgendwie würde es schon gehen. Mittlerweile geht es nicht mehr. Man hat 3 Bandscheibenvorfälle, trägt 2 Prothesen und ist also, wie gesagt, jetzt Sportinvalide. Da fragt man sich dann immer wieder, ist es das dann wert, um sich für ein Spiel fit zu machen?
Also in keinem Fall. Also das ist sowohl das Interview von Kovac wie auch das von Alvaro Domínguez, das deutet ja schon darauf hin, dass man sehr fahrlässig umgeht im Profifußball mit Medikamenten. Das ist eine Sache, die relativ noch so ein bisschen unterm Radar der Öffentlichkeit ist in meinen Augen, viel weniger publik und viel weniger beleuchtet wird als in anderen Sportarten wie Radsport oder wo ja wirklich die Dopingproblematik sehr, sehr, sehr drastisch angegangen wurde. Es fehlt so ein bisschen, glaube ich, die Ernsthaftigkeit bei der Art und Weise, wie man den Medikamentenmissbrauch im Profifußball begegnet. Also, was wir jetzt hören in Deutschland, ist wahrscheinlich noch mal größer in anderen Ländern. Da zähle ich Spanien explizit dazu. Da hat es ja einige Dopingskandale auch gegeben, beziehungsweise Dopingärzte, gerade aus dem Radsport, die im Fußball tätig waren, anerkanntermaßen, die sich dort angeboten haben. Und es ist einfach ein Sport, wo sehr viel Geld drin ist. Und wo sehr viel Geld drin ist, wird zu jedem Mittel gegriffen, das greifbar ist. Und dazu gehören definitiv auch Medikamente. Und das geht auf Lasten der Gesundheit der Sportler, die jede Woche dort arbeiten. Das ist schon eine sehr besorgniserregende und bedenkliche Entwicklung.
Definitiv. Das Thema Schmerz.
Die Wirkung von Schmerzmitteln hat ja nur einen Zweck, dass du auf dem Feld Dinge machen kannst, die du sonst ohne Schmerzmittel nicht mehr machen kannst, weil dein Körper dir das Signal gibt, das geht nicht. Also zu glauben, dass du das über 12 Profijahre ohne Spätschäden machen kannst, das ist natürlich auch mega naiv.
Bei Domínguez ging es noch 3 Spiele mit Schmerztabletten und dann eben nicht mehr. Also von daher wissen wir, wie die Geschichte
ausgeht. Kastic von Werder Bremen, der auch Nierenprobleme bekommen hat und
Spenderniere lebt.
Protestiert hat. Also da sind schon einige Fälle.
So drastisch müssen ja die Spätfolgen gar nicht sein, aber man weiß ja schon heute von einzelnen Fußballern, die sich mit Arthrose rumquälen, noch wohl in dem Alter, wo sie aktive Fußballer sind. Wie ist denn eigentlich bei dir mit Spätfolgen? Dreimal auf Holz geklopft, alles gut?
Absolut.
Also spürst du nicht,
kannst weiter... Natürlich stehe ich nicht auf wie ein 15-Jähriger und denke
mir so, jetzt auch nicht mehr
kaputt, aber für die Zeit, die ich gespielt habe, bin ich zufrieden.
Wie schaust du denn momentan eigentlich und mittlerweile jetzt nach knapp 2 Jahren Karriereende so ein Spiel von Dynamo im Stadion? Komplett wehmutsfrei, total analytisch?
Wehmutsfrei?
Ja.
Absolut. Absolut wehmutsfrei. Und was heißt analytisch? Natürlich versucht man, wenn man Sachen sieht, die gut sind, zu überlegen, wie kannst du das auf deine eigene Mannschaft übertragen? Das ist selbstverständlich, aber ich genieße es sehr, wirklich. Was natürlich geil ist, wenn du da die 30.000 ausrasten siehst, das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich, wenn du dann zu Sky zum Interview gehst und ich kenne noch ein paar und fang dann an zu klatschen und dann geht so ein Raunen durch das Stadion. Das ist natürlich ein unfassbar schönes Gefühl, aber nochmal, ich kann es immer wieder sagen, das ist fast schon, als würde ich mich rechtfertigen, aber ich habe wirklich großes Glück gehabt, mit dem Zeitpunkt aufzuhören und das ist auch heute noch so. Und trotzdem hätte ich auch gern mal um Platz 5 gespielt und hätte nach oben geschnuppert. Also so ist es nicht.
Fiello, du hast den Europacup gespielt.
Mit Dynamo, meine ich. Ja. Mit Dynamo.
Aber Fiello, ganz ehrlich, die Leute vergessen dich, was du auch für den Verein geleistet hast. Jetzt bist du, wie gesagt, Trainer mit deiner U17. Ergebnis soll ich jetzt nicht mehr nennen. Hast du gegen Hansa Rostock gespielt, unentschieden gespielt. Rostock übrigens trainiert vom Ex-Dynamo Marco Vorbeck. Mhm. Deine Jungs liegen aktuell auf Platz 9 von 14 Mannschaften. Zufrieden?
Ja, auf jeden Fall bin ich zufrieden, weil die Jungs mitarbeiten, ihr Bestes versuchen und leider nicht immer das umsetzen, was du von ihnen willst, aber dafür sind sie einfach 15, 16 Jahre und ja, das dauert halt seine Zeit, aber es macht großen Spaß und letzten Endes, Jens, ist es immer dasselbe. Wenn du spielst, wenn du mit den Jungs zum Spiel fährst, willst du gewinnen. Wenn du gewinnst, ist alles okay. Wenn du verlierst, denkst du dir, Mann, ist die ganze Woche wieder am Arsch. Letzte Woche, wir spielen vor 2 Wochen in Hamburg. Wir fahren dahin und mein Co-Trainer und ich sagen, oh mein Gott. Auf einmal gewinnen wir da 2-1. Und nach dem Spiel, wie immer, Anruf zu Hause, ist alles okay. Die sagt ja nicht Hallo, sie sagt dann und. Und dann sage ich, ja, 2-1 gewonnen. Und dann höre ich nur, wie sie sagt, Kinder, Papa hat gewonnen. Die Woche wird richtig cool und die Kinder... Und anstatt dass die Kinder sagen, nee, Papa ist doch immer gut drauf, höre ich nur im Hintergrund, jubeln. Und da wird dir halt, in dem Moment wird dir einfach klar, dass wenn du in diesem Ding drin bist, du änderst dich einfach nicht. Und so war es als Spieler auch. Wenn du gewinnst, geht es halt gut und wenn du verlierst, ist irgendwie...
Glaubst du, dass das bei Guardiola übrigens ähnlich ist? Also der muss nicht zu Hause anrufen, weil die Spiele von ihm werden ja übertragen im Fernsehen. Dass er dann zu Hause sagt, okay, da ist die Laune besser. Also ist das bei allen Trainern so? Oder?
Keine Ahnung. Aber bei mir ist es leider so.
Aber was ich festgestellt habe, sagt man sich, oh, vom Fiello trainiert werden ist bestimmt was ganz Großes. Aber der Fiello ist nicht immer nur der liebe Fiello. Ich habe mir sagen lassen, nach der Niederlage in der Hinrunde gegen Leipzig, da wurde aber die Kommunikation mal komplett auf Sparflamme im Team gehalten.
Ja, wobei das war natürlich, wie du schon gesagt hast, es war zum einen der Gegner, dann hast du 7 Stück bekommen.
Das hättest du jetzt nicht sagen müssen.
Dann baust du alles auf und lässt dir was einfallen und willst sie richtig anzünden und nach 2 Minuten steht es 2-0. Das war so ein kein guter Tag einfach. Und dann ja, ist es halt einfach so, dann hast du das Gefühl, Mann, wenn du jetzt zum normalen Alltag übergehst, das geht auch nicht, das wäre ich auch nicht, weil da ging es mir, kannst meine Frau fragen, da ging es mir wirklich nicht gut. Und ja, dann halte ich mich halt ein bisschen zurück. Und aber gut, ab Mittwoch, Donnerstag, wenn es wieder auf das Spiel geht, dann musst du die Jungs natürlich wieder ja, dazu nehmen und sie wieder heiß machen.
Danach lief es dann auch richtig gut. Ich glaube, 3 Siege in Folge nach dem Spiel gegen Leipzig. Ja. Also von daher alles richtig gemacht, Trainer Fjell. Ja. Und ihr habt ein Riesentalent in euren Reihen. Vasil Kusey durfte jetzt schon mit ins Trainingslager der Profis nach Marbella. Ist jetzt auch wieder mit seiner U17-Nationalmannschaft Tschechiens unterwegs in der EM-Qualifikation. Er sagt ganz einfach, was zeichnet ihn aus? Ist er wirklich so eine Granate? Er hört es ja jetzt nicht.
Das ist eine Atombombe, dieser Junge. Das wirklich bringt unheimlich viel mit. Technisch gut. Wenn du ihn 1 gegen 1 schickst, ist fast immer Tor. Aber was das Allerwichtigste ist, dass er unheimlich klar in der Birne ist und weiß, was er will. Und ich glaube, wenn du ihn fragen würdest und keiner darf es mitbekommen und er darf ehrlich sein, dann hat er sich vorgenommen, nächste Saison im Stadion zu spielen. Und das ist das, was ihn so stark macht, dass er genau weiß, was er will und dass er aber auch weiß, dass er investieren muss. Und ich hoffe, dass er gesund bleibt und ich glaube, dass sich Dynamo dann auf ein großes Talent freuen kann.
Hoffentlich bleibt er lange und Uwe Neuhaus hat das ja ähnlich betont. Der hat nach dem Wintertrainingslager auch gesagt, der Mann oder der Junge hat uns so gut getan. Der ist so klar in der Birne, auch demütig, nimmt das alles mit, aber hat wunderbar sich integriert und wunderbar aufgetreten. Aber auf dem Platz lässt das dann richtig krachen.
Ja, ja, den Trainer hatte ich da getroffen, da kannte er ihn noch nicht und dann sagt er zu mir, Fiello, weil ich ihm gesagt habe, boah, er ist ein super Spieler hinher und dann sagt er zu mir, ja, aber Fiello, ist der überhaupt frech genug? Und dann sage ich, Trainer, bitte lassen Sie mich diese Frage nicht beantworten, schauen Sie sich im Training an. Dann kommt Matthias Lust, der U19-Trainer, weil wir im selben Büro sind, kommt ins Büro und schlägt nur die Hände über dem Kopf zusammen. Und dann sage ich, oh nee, was hat er gemacht? Und dann sagt der Fiello, erste Aktion, der bekommt den Ball, geht mit der Sohle auf den Ball und schiebt dem Hilsner eine Schürze. Und da sagte ich so, alles klar, frech genug war er auf jeden Fall.
Ja, wunderbar. Und er hat wirklich Spaß gemacht im Wintertrainingslager, muss man so sagen.
Sehr gedungen.
Wir wollen mal 2 Dynamos zu Wort kommen lassen aus der Profimannschaft, die es aus dem Nachwuchs geschafft haben. Ganz unterschiedlich. Marco Hartmann in seiner Heimat in Leinefelde. Dort hat er die Jugend, die Fußballjugend verbracht. Ja, und Niklas Hauptmann hier bei Dynamo.
Ich glaube, den ultimativen Tipp gibt es nicht. Es ist wichtig, dass man Geduld hat, dass man dranbleibt, auch wenn es nicht läuft. Es gibt ja immer Phasen, wo es nicht so läuft. Bei mir ist es letzte Saison auch nicht gelaufen. Also geduldig sein, dranbleiben und natürlich viel arbeiten, besonders an den Schwächen, was noch fehlt am Ende, um oben anzukommen.
Ja, ich glaube, es ist schwer von meiner Position aus. Es ist nicht der wahrscheinlichste Weg, dass du oben ankommst. Das muss man schon sagen. Es zeigt aber, dass es immer möglich ist, wenn man halt einfach viel Wille hat, viel Gas gibt und immer dran glaubt. So, und ich glaube, der wahrscheinlichere Weg ist schon in einem Internat, in einem professionellen Umfeld, wo du lange Zeit auf gutem Niveau trainieren kannst. Ich habe das gemerkt am Anfang meiner Jahre, dass es nicht so einfach war, reinzukommen in den Profi- und Leistungsbereich.
Ich glaube, der Trainer spielt eine sehr große Rolle, meiner Meinung nach, weil er derjenige ist, der dir Selbstvertrauen gibt oder halt auch nicht. Und das ist schon wichtig für Jungs in dem Alter, dass man Selbstvertrauen bekommt, dass man mit Mut spielt, an seine Qualität gelaufen. Da ist der Trainer, glaube ich, auch beteiligt daran.
Bei mir war es sehr, sehr prägend unter Detlef Schössler in Halle, in der A-Jugend, mein erstes Jahr im Leistungsbereich. Jemand, der mich an die Hand genommen hat, der wusste, wie man mit Leuten umgeht, die aus dem Freizeitbereich kommen und der halt einem sehr, sehr viel vermitteln konnte und so ein bisschen so eine Leitfigur war. Das war für mich ein ganz, ganz prägendes Jahr bzw. anderthalb Jahre.
Ansgar Brinkmann hat gerade Detlef Schössler, auch ehemaligen Dynamo-Profi, erwähnt als glaubhaften und authentischen Wissensvermittler. Wie wichtig ist das, da jemanden zu haben, der vielleicht auch selbst gut Fußball gespielt zu haben für die Nachwuchskicker?
Ich denke, dass es schon wichtig ist, wenn du eine Respektperson hast, auch im Jugendbereich, wo du hochguckst, wo du sagst, okay, der hat auch schon ein bisschen was bewegt im Profifußball. Aber okay, die Luft ist dünn, wenn man eine Bundesliga spielen will in seinem Leben oder zweite Bundesliga. Selbstvertrauen habe ich gerade gehört. Zum Leistungssport gehört ein Körper, wie wir alle wissen, nicht nur Voltaren, sondern du brauchst auch einen Körper für Leistungssport. Du brauchst Selbstvertrauen. Das ist auch wichtig, nicht nur jetzt durch Trainer, sondern auch das Vertrauen in deine eigene Person. Und ich denke, das ist ein großes Paket, wenn du oben ankommen willst.
Mit der verkappten Fußball-EM im Jahr 2000 sind dann in Deutschland immer mehr Nachwuchsleistungszentren entstanden. Ja, die Ernte wird jetzt so langsam eingefahren. Wie sieht denn das Ganze in Spanien mit dem Nachwuchs aus? Unterscheidet sich das fundamental von der deutschen Nachwuchsarbeit?
Nee, unter anderem deswegen nicht, weil die Deutschen auch relativ aufmerksam nach Spanien geguckt haben in entscheidenden Jahren. Über Kontakte, wie zum Beispiel über Uli Stielicke, der viel nach Spanien gereist hat, sich angeguckt hat, wie der Verband dort arbeitet. Haben die Spanier, glaube ich, oder basieren die Erfolge der Spanier aus den letzten Jahren vor allen Dingen darauf, dass sie die Art und Weise, wie sie mit der Jugendarbeit insofern komplett umgestellt haben, dass sie tatsächlich den Ball ins Zentrum der Ausbildung gestellt haben. Und das merkt man. Also letztlich ist es ein technisch versierter Fußball. Da kommen sehr viele Leute nach mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Die Fußballschule in Barcelona ist eine völlig andere als in Madrid oder die Nachwuchsabteilung von Atletico Madrid bringt andere Leute hervor als jetzt die Fußballschulen in Sevilla. Aber grundsätzlich gilt, dass sie tatsächlich den Ball ins Zentrum gestellt haben und das ist letztlich auch das, was hier in Deutschland passiert ist. Und deswegen hat man, glaube ich, eine Reihe von Begabungen entwickelt, die es früher vielleicht in dieser Fülle nicht so gab, als der Ausbildungsweg letztlich auf Imitation beruhte. Ne? Also das, was Ansgar sagte, dass die jungen Spieler sich bei den Älteren etwas abgeguckt haben, jetzt werden sie tatsächlich regelrecht ausgebildet zu
Profis. Wobei wir jetzt ein bisschen aufpassen müssen. Das ist oft so diese Schablone, die ich sehe in vielen Leistungszentren, das werden Passmaschinen. Ich muss das, was du, habe ich eben gerade gerne gehört, und du lässt es anscheinend auch zu, dieses Individuelle. Dass wenn sie eine Idee haben, gerade offensiv, eins gegen eins spielen zu wollen oder so, man muss ihnen halt nur vermitteln als Trainer, was du da machst, muss effektiv sein und der Mannschaft dienen. Ne? Und wenn die Jungs das dann machen, muss man es aber auch zulassen. Weil das ist, was du später brauchen wirst, um aufzusteigen oder um Titel zu holen.
Neben der Ausbildung auf dem Rasen, finde ich, ist die Ausbildung neben dem Rasen, glaube ich, ganz wichtig. Also die Ausbildung hier oben, und da meine ich jetzt nicht den Kopfball, da haben die Vereine natürlich auch eine große Verantwortung. Und bei Dynamo nimmt sich dieser Verantwortung auch der Kapitän Marco Hartmann an. Der gibt zum Beispiel bei Dynamo Nachhilfestunden in Mathematik.
Naja, das war eine fixe Idee auf einer Weihnachtsfeier mit ein paar lockeren Getränken, Glühwein, mit Jan Seifert, Nachwuchsleiter. Er meinte, du wärst nicht was. Nachhilfe zu geben. Ich habe gesagt, ja, für mich eine gute Idee, einfach um drin zu bleiben. Ich bin wirklich eigentlich seit der Schule, seit dem 18. Lebensjahr, habe ich keine Schulmathematik mehr gemacht. Das vergisst man irgendwann. Ich dachte, klar, wieso nicht? Zeit habe ich auch noch im Moment. Das könnte sich vielleicht ändern demnächst. Aber Und da habe ich das angefangen vor 3-4 Monaten, was halt echt schön ist. Und deswegen hat sich das jetzt mittlerweile auch so verfestigt. Die Jungs sind voll dabei, ne? Die hören zu, die wollen sich weiterentwickeln. Und da ist mir auch wichtig, dass man merkt, dass gerade Mathe alles ein bisschen besser wird. Und macht so richtig Spaß, da ein bisschen mitzufühlen, wie die Jungs sich versuchen zu verbessern.
Da hätte ich in Mathe dann auch mal einen Vierer geschrieben, wenn mein Nachhilfelehrer der Kapitän von Dynamo Dresden gewesen wäre.
Ja, das zieht natürlich gerade am Anfang oder beziehungsweise jetzt nachher. Mittlerweile sind wir auf einer Ebene, wo es alles sehr freundschaftlich entspannt ist. Und ich glaube auch dieses große Hochgucken auch nicht mehr da. Aber ich glaube, die Jungs wissen zu schätzen, dass ich das mache. Und wie gesagt, mir macht es sehr viel Spaß.
Marco wird selbst bald Papa, deshalb hat er gesagt, ob er noch so viel Zeit haben wird. Ich glaube, der Schul- und Berufsabschluss neben dem Training ist ganz, ganz wichtig, denn nicht bei jedem Nachwuchsspieler wird es später mal dazu reichen, sich Handy, Wohnungsschlüssel und Kfz zu leisten, vom Fußballspielen allein.
Ja, man muss sich ja immer vor Augen halten, dass von den vielen, die es probieren und die in den Nachwuchsleistungszentren ausgebildet und erzogen werden, schafft es ja nur eine Minderheit, auch wirklich ganz oben anzukommen in der Bundesliga. Und unter dem Gesichtspunkt ist es natürlich wichtig, dass alle auch ein zweites Standbein irgendwo daran arbeiten, dass sie das kriegen. Und es hält auch die Birne frisch. Also von daher, was sollen die mit 15, 16, 17 nur in der Playstation sitzen? Da können sie aber gescheites lernen.
Ist schon interessant, wenn ich einfach mal einen Vergleich. Als ich 15 Jahre war, hatte ich auch ein Angebot vom Bundesligisten Bayer Oeding damals. Und die haben angerufen, die haben damals Oliver Bierhoff geholt, Marcel Wittichek und meine Wenigkeit. Und dann kommst du da an, dann sagen die, ja, wir wollen dich haben. Und da musst du dir eine Wohnung selber suchen. Meine Mama hat mich da hingefahren mit dem Skoda damals. Das weiß ich noch wie heute. Und dann Schule musste ich selber kümmern, komplett. Also wie gesagt, ich habe halt Training gehabt. Die haben in 2 Jahren nicht einmal nachgefragt, was ich eigentlich mache, wenn ich nicht beim Training bin oder bei Bayer Oeding bei den Profis bin. Da hat sie schon was getan. Die werden jetzt gut betreut. Die kriegen Schule, die kriegen manchmal auch schon fast zu viel. Ne? Also manchmal so ein bisschen too much, was da alles so los ist in diesen Zentren. Und zu früh, zu viel Geld. Gut, dass es so ist. Nicht falsch verstehen. Also 15-, 17-Jährige, ne, müssen wir schon betreuen, müssen wir schon aufpassen. Aber das sieht alles ganz gut aus. Aber ich höre auch von vielen Talenten, keine Ahnung, mittlerweile, der Rasen ist so hoch, die Sonne ist so heiß, der Trainer versteht mich nicht. Das geht mir auch auf den Sack, das ist mir auch zu viel. Brauche auch kein Mensch.
Wie entwickelt man denn die Fußballer zu selbstbewussten Persönlichkeiten, die selbstständig und verantwortungsbewusst handeln? So steht es ja in den Leitlinien der Dynamo Nachwuchsakademie.
Ich glaube, indem man einfach viel mit ihnen spricht und vieles auch vorlebt. Also, du weißt, wie ich als Mensch bin und Sachen, die für mich halt wirklich über allem stehen, wie Respekt, wie Anstand, das versuche ich ihnen einfach mitzugeben, was manchmal gar nicht so leicht ist, was mich dann brutal ärgert auch, was mich unfassbar ärgert, aber das habe ich mir so, weil das ist das, was ich ihnen auch für spätere Leben mitgeben kann, weil wirklich 2 Monate Trainer gewesen. Trainer, morgen komme ich nicht, weil ich habe Bauchschmerzen. Und, okay, ich zeige, yo, Trainer, okay. Was habe ich gemacht? Habe die WhatsApp genau so zurückgeschrieben, wie sie sein soll. Also, schönen guten Abend, Trainer. Ich habe etwas Bauchschmerzen. Wenn es mir morgen immer noch nicht gut geht, gehe ich zum Arzt. Sollte es mir aber besser gehen, komme ich zum Training. Entschuldigen Sie bitte die Störung, einen schönen Abend. Boom. Wie findest du, hört sich das an? Dann kriege ich zurück als WhatsApp.
3 Emojis.
Viel besser. Und das ist halt, ich glaube, damit hilfst du ihnen auch. Weil ich glaube, die meinen es teilweise gar nicht böse. Aber das Problem ist halt auch, wenn du ein offener Typ bist, vielleicht, wir waren das vielleicht auch, wenn wir mal einen Trainer hatten, wo wir wussten, hey, der ist nett, dann haben wir einfach den Fehler gemacht zu sagen, weißt du was, der ist nett, den können wir verarschen. So, und mich, das musst du denen aber erst sagen. Ja. Weißt du, ich gebe euch die ganze Hand, kein Problem. Aber wenn du meinen Arm nimmst, dann vernichte ich dich. Dann vernichte ich dich. Dann gibt es zwischen uns, wird es schwer. So, und ich glaube, dass sie das verstanden haben, weil das passiert nicht mehr allzu oft. Also die WhatsApp, das habe ich sowieso dann, wenn es um eine Lappalie geht, kein Problem, aber so wichtige Sachen nur noch per Anruf. Und ansonsten sehen die WhatsApp schon gar nicht mal so schlecht aus.
Mensch. Also Fiello und Sie, ja?
Na, Fiello, hört sich jetzt schlecht an, sollte ich nicht. Ich hätte kein Problem, mich Fiello nennen zu lassen, weil es für mich einfach, ja, nicht eine, ob Sie mich jetzt duzen oder nicht duzen, den Respekt erarbeite ich mir schon. Das fordere ich auch ein, aber mir wurde geraten, das nicht so zu machen und deshalb, wer mich Herr Fiell nennt, klickt sofort ein auf die 12. Es gibt keinen, der Herr Fiell zu mir sagt. Und jetzt haben wir uns auf Trainer und Sie geeinigt.
Habe ich verstanden, Herr Fiell. Bleibt jetzt nur zu hoffen, dass die...
Du musst nicht, oder? Ja.
Bleibt nur zu hoffen, dass ihr die Probleme mit der Wechselkröte in den Griff bekommt. Na, du nicht, du musst jetzt nicht die Wechselkröte umsiedeln, aber Dynamo will ja im Ostergehege das Trainingszentrum bauen und da soll ja auch der Nachwuchs dann mit trainieren können. Denn es gibt seit ein paar Jahren wieder einige, die es so richtig schaffen bei der SGD. Fluss, Schubert, Landgraf und natürlich Marvin Stefaniak und Niklas Hauptmann. Ja, von Haupe Junior ist sogar aktuell einer begeistert, den wir hier ganz gut kennen.
Ich habe sie ja letztes Jahr schon gesehen im Training, seine Drehungen, seine Bewegungen, seinen linken Fuß. Ah, schwierig zu stoppen im Training, wenn der seine kleinen Haken macht. Dann habe ich den selber auch versucht, mal richtig auf die Socken zu hauen, habe den aber nicht erwischt, weil er so schnell war und so flink. Muss ich sagen, das hat er sich hart erarbeitet, wo er jetzt ist. Und muss einfach nur Hut ab an den Haube sagen. Der hat immer Gas gegeben, auch wenn es vielleicht letztes Jahr ein bisschen schwierig war, Spielpraxis zu sammeln, aber... Das ist für mich, was ein Junge auszeichnet. Der spielt nicht, der ist im Kraftraum, der gibt einfach Gas und der ist dann da, wenn man ihn braucht. Der ist hilfsbereit, hilft mit anpacken. Das sind alles so kleine Zeichen, die sollten sich vielleicht die anderen jungen Spieler, die vielleicht eine größere Klappe haben oder denken, die müssen einen auf hart machen, ein bisschen abschauen vom Haube, dass man einfach mit einer gewissen Demut und einfach einem Willen und mit harter Arbeit so eine Entwicklung nehmen kann. Und das freut mich einfach für den Haube.
Wir haben länger mit Michael Häfele gesprochen. Das komplette Interview mit ihm gibt es ab Wochenmitte auf unserer 1953 Facebook-Seite. Ja, ihr habt letzte Woche einen großen Artikel über ihn im Kicker geschrieben, die Kollegin Eva Wagner. Überschrift: Dynamos dünnes Hemd. Was zeichnet denn dieses dünne Hemd aus?
Ja, sind ja die Dinge schon gerade angesprochen worden auf dem Platz. Eine sehr hohe Grundschnelligkeit. Dann ist er einer, der neben dem Platz eben bodenständig ist, der wohl sehr zielorientiert ist. Bei dem hat es jetzt einfach in der Saison dann auch Klick gemacht im aktiven Bereich. Und ich wünsche mir für ihn, dass er... Ich sehe da eigentlich auch keine Gefahr drin, dass er nicht abhebt, dass er weiter Step by Step geht. Und der nächste Step muss für mich eigentlich lauten, dass er bei Dynamo bleibt, dass er nicht den Lockrufen, die jetzt bestimmt kommen, weil die Konkurrenten aus der ersten Liga schlafen auch nicht, dass er nicht den schnellen Aufstieg sucht, sondern vielleicht nochmal bei dem Verein, wo er sich auskennt, wo er weiß, welche Wertschätzung er genießt, dass er dort nochmal weitermacht und mal schauen, wo es dann hingeht. Irgendwann, also ein Paradebeispiel ist in meinen Augen so, wie es mit Stefaniak lief, wo dann eine Situation entstanden ist, wo der Verein und der Spieler was davon haben.
Sein Vertrag wurde bis 2020 verlängert, im vergangenen Herbst, aber uns ist natürlich allen klar, es sitzen immer wieder die Bundesliga-Scouts auf der Tribüne in Dresden im Stadion und die sind nicht nur da, weil die Stimmung hier so gut ist, sondern der eine oder andere wird sich sicherlich den Namen Hauptmann auch schon mal ins Notizbuch geschrieben haben.
Wenn man sieht, wie die Ablösesummen sich zurzeit entwickeln und dass der Trend der Verein ja brutal dahin geht, dass man sich junge Spieler holt, die noch formbar sind und der Faktor Erfahrung ja gar nicht mehr so viel zählt, dann wird ein Moment kommen, wo irgendjemand auch mal eine Summe auf den Tisch legt, wo Dynamo nicht sagen kann, dem gehen wir nicht her.
Aber noch nicht im Sommer.
Ja, ich hoffe, das ist vielleicht das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich das hoffe, dass er selber auch nicht nach dem schnellen Aufstieg trachtet, sondern auf jeden Fall noch ein Jahr bei Dynamo macht. Das würde seiner Entwicklung, glaube ich, gut tun. Das hat man bei Stefaniak gesehen. Es gibt viele Beispiele, wo Spieler zu früh zu hoch hinaus wollten. Und die sind dann so furchtbar tief gefallen, dann ist es schwer, im zweiten Anlauf das wieder zu packen.
Mhm. Christian, ich habe so den Eindruck, das dünne Hemd von Dynamo, also der Haupe, der macht gar nicht auf dicke Hose. Also wirkt bescheiden, geradlinig, ehrgeizig, ist komplett allürenfrei. Wie siehst du seine Entwicklung?
So wie es jetzt alle gesehen haben. Es war, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis er ankommt, weil er eben diese Qualität hat, hat immer eine Lösung, kannst du immer anspielen. Was in dem Alter, finde ich, was man nicht so oft sieht, will jeden Ball haben, egal in welcher Situation. Und das sind super Voraussetzungen für den Jungen. Also ich bin gespannt, ob er im Sommer noch hier ist. Was gut wäre, ist, wenn wir aufsteigen, weil dann bleibt er wahrscheinlich hundertprozentig hier. Aber das bleibt er wahrscheinlich hundertprozentig. Okay.
Wahrscheinlich hundertprozentig ist, glaube ich, was auf der Arbeit da ist. Du gibst ja auch keine Nachhilfestunden in Mathe.
Nee.
Ja, das ist interessant.
Ich war damals bei Union Berlin. Bin weggegangen von zu Hause und habe dann ein gutes Jahr bei Union Berlin gespielt. Und dann kam Peter Neururer und hat mich nach Bochum geholt. Oder wollte mich nach Bochum holen. Und ich bin ganz ehrlich, für mich war, ich habe mein Leben entlang, seitdem ich denken kann, nur auf dieses Ziel hingearbeitet. Ich wollte in diese erste Liga. Und in dem Moment, ich war 21 Jahre alt, da gab es für mich kein Überlegen mehr. Ich wollte das unbedingt machen. Unbedingt. Koste es, was es wolle. Im Nachhinein hätte ich es besser nicht gemacht, aber im Nachhinein ist man halt auch immer schlauer. Aber wer weiß, ich meine, im Fußball, Antra, du hast nochmal 15 Jahre mehr Erfahrung. Nee, so alt bist du auch noch nicht 10. Du hast 10 Jahre mehr Erfahrung. Du wirst es, manchmal kommt so eine Chance halt nur einmal. Es kann so viel passieren. Er kann hier bleiben, kann eine noch bessere Saison spielen und er geht nach England zu Tottenham Hotspur für 7 Millionen Gehalt. Es kann aber auch sein, es läuft überhaupt nicht gut, es kommen zwei schwere Verletzungen und dann sagt Dynamo, weißt du was? Wir helfen dir ein bisschen, aber du kannst mal ein bisschen mit in die Akademie und den Jungs helfen. Weißt du? Und dann ist es vorbei. Wenn er gut genug ist, kann er jetzt gehen. Hoffentlich geht er nicht, weil wir brauchen ihn. Aber wenn er das Zeug mitbringt, dann kann er den Schritt auch jetzt machen.
Franzka?
Ja, ich bin konform mit dem, was du gesagt hast. Wenn du ein junger Spieler bist, du bist 19 oder 20 Jahre alt, spielst bei Dynamo Dresden und dann kommt, keine Ahnung, komm ich aus Gladbach oder sonst ein Traditionsverein, dann stehst du da und dann denkst du, okay, vor 80.000 in Dortmund spielen, gegen Bayern spielen, in der Belletage des deutschen Fußballs zu spielen, da willst du hin als junger Spieler, ist auch ganz normal. Manchmal wäre es vernünftiger, noch ein Jahr dran zu hängen, ganz gefestigt dann zu einem richtig guten Club gehen, aber dann kommen schon die ersten Berater, die zu dir sagen, was ist denn, wenn du dich verletzt in 3 Wochen, was ist, wenn der Trainer demnächst nicht mehr
so, dann kommt ein Trainer, der überhaupt nicht auf dich steht, was ist dann?
Also ich bin bei dir, also wenn du die Chance hast, mit 19, 20 zu einem Top-Club zu gehen, dann musst du es riskieren. Also der Spieler will es auf jeden Fall, definitiv.
Also es wird sehr spannend, was mit Niklas passiert. Wir hoffen wirklich sehr, dass er auf jeden Fall uns über den Sommer hinaus hier in Dresden noch erhalten bleibt, denn der Junge macht so viel Spaß, so viel Freude. Rafi, Sie erleben Dresden hin und wieder live, hautnah hier im Stadion mit. Was mich interessieren würde, ist, wie Sie das so mitbekommen und vor allem, wie es in Südeuropa wahrgenommen wird. Zum Beispiel das Pokalspiel gegen Rasenballsport Leipzig, ein Spiel mit geprägt von unheimlicher Emotionalität oder die Jahrhundert-Choreografie gegen den ersten FC Magdeburg. Bekommt man das in Spanien, in Argentinien, wo es auch wunderbare Choreografien gibt, bekommt man das da mit? Nimmt man Notiz von Dynamo Dresden?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie da jetzt explizit drauf gucken, aber...
Dass die Marker vielleicht jetzt nicht jeden Tag über uns schreibt, ist schon klar,
ja, aber Dynamo Dresden hat schon einen großen Klang in der Fußballwelt, also seit den 70er Jahren, aus DDR-Zeiten noch. Und heutzutage ist die Kommunikation einfach global. Also das ist, über soziale Netzwerke werden solche Dinge sofort verbreitet, das ist überhaupt keine Frage. Also so gesehen wird das schon in Fankreisen wahrgenommen, aber es ist schon eine sehr spezielle Atmosphäre. Also ich habe hier wirklich sehr viel Spaß gehabt, gerade bei dem Spiel. Das war schon eine ganz besondere Stimmung. Und alles in allem auch im Rahmen einer sportlichen Auseinandersetzung. Also man muss sagen, richtig, also unfair war das nicht. Ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen was anderes erwartet. Aber da war ich wirklich positiv überrascht, gerade von der positiven Emotionalität, die hier herrschte.
Ansgar, du bist im Fußballgeschäft weiter tätig. Wir haben vorhin mal überlegt, was ist denn jetzt deine genaue Berufsbezeichnung? Also, dass du Fußball-TV-Experte bist, das wissen wir. Aber was machst du genau? Und vielleicht kannst du da noch ein bisschen Licht ins Dunkel führen.
Also ich arbeite für viele Vereine direkt. Das ist auch sehr, sehr gut, weil ich dann die Spieler sammeln muss oder so. Das ist ja gar nicht mein Ding, sondern viele Vereine in Deutschland, auch im Ausland mittlerweile, schicken mich wohin und sagen, pass auf, 6er, 8er, das ist dein Job und guck dir das mal genauer an. Das ist ein Job natürlich.
Scout.
Ja, auch, aber nicht nur. Wir sind auch für Trainer zuständig, für Spieler schon zuständig. Vor 2 Wochen, vor 4 Wochen haben wir einen Weltmeister ins Ausland gebracht. Ich denke, das ist auch ein ganz ordentlicher Job. Der geht nach Japan. Wer könnte das sein?
Lass mich überlegen. Lukas Podolski?
Zum Beispiel. Aber egal. Aber was ich sagen will, ist einfach so ein junger Spieler, da wo wir eben noch mal waren. Ich finde es viel wichtiger, ich glaube, dass viele hier auch von den Dynamos oder auch aus den Sponsoren, Vereinen, Fans, man gönnt so einem jungen Jahr, wenn er die Chance hat, beim Top-Bundesligisten zu unterschreiben. Aber ich finde auch wichtig ist, was du noch mal eben gesagt hast, dass diese jungen Spieler auch wissen, warum schaffe ich es gleich dahin. Ne? Wenn diese jungen Spieler da nicht vergessen, dass sie dann von Dynamo dahin gegangen sind und weiterhin ehrliche Arbeit abliefern, dann dürfen sie halt auch mal wiederkommen. Das spielt auch so eine Rolle, gerade im Jugendfußball, oder was ich wichtig finde, auch an sich ehrliche Arbeit abzuliefern. Und das hat Kevin Großkreutz übrigens immer gemacht. Deswegen finde ich es eine Katastrophe, dass man ihm nicht mal die Türen spalt offen gelassen hat. Es war falsch, was er gemacht hat. Es war eine Katastrophe, gar keine Frage. Aber mein Gott, wir sind doch eigentlich auf dieser Welt, um wieder junge Menschen auf den Weg zu bringen und nicht sie abzusägen.
Und in der Freizeit immer noch Longboard fahren? Also es gibt ja ein legendäres Video, müssen wir jetzt wirklich mal sagen. Es gibt ein legendäres Video, das ist auf der Facebook-Seite vom Sportchef von Bild.de, Kai Drehmann, gepostet worden. Und das gucken wir uns einfach mal an, weil es wirklich legendär ist.
Um Gottes Willen.
Mein Glas ist so neben mir die Schüler sind fein, solange die Musik noch brennt und mein Tabak noch reicht, nehme ich das volle Programm. Genieße Herz von meinem Rausch, mein Kopf ist so stark, Frauen waren auf Ehre dabei, dann will ich mal und verhandeln.
Du bist ja schon Tag sein, oder? Fast mal ehrlich.
Ich war so.
Sehr vorbildlich, danke nochmal dafür. Danke nochmal.
Großartig, oder? Also.
Wunderbar.
Ich frag mich kurz, warum hast du heute keinen Jack Daniels getrunken?
Ich bin im Urlaub gewesen, muss ich dazu sagen, in Dänemark und ich mit ein paar Freunden unterwegs gewesen. Und
okay.
Hin und wieder, wenn es Waschstellen gibt, dann fahren wir mit dem Longboard. Davor bin ich gestürzt, davor, das war am 31. letzten Jahres, habe ich richtig Glück gehabt, wirklich richtig Glück gehabt. Ja, es ging bergab und dann ging es nochmal bergab. Wir hatten die Strecke nicht gecheckt und betrunken, für Zeit keine Fehler, aber es tat richtig weh und ja, vorbildlich ist es auch nicht, aber. Was nicht wieder vorkommt, kann ich auch nicht garantieren.
48 Sachen müssen das gewesen sein, mit denen du ins Schlagloch gebrettert bist, diese Wunde da, die du präsentiert hast.
Weiß ich nicht, aber hat weh.
Das war
zur Zeit keine Fehler.
Ende März erscheint ein neues Buch über dich. Was steht denn drin, was noch nicht im ersten Buch drin steht?
Das ist von 1 Live und ich mache eine Kolumne bei 1 Live, die mache ich seit 4 Jahren. Da kann ich eine Minute, 20, Minute 30 greife ich mal ein Thema auf, das verbinde ich damit selbst Erlebten. Das macht Spaß, kann ja auch keiner reinquatschen dann. Also was in dem Buch steht, weiß ich nicht. Das hat 1 Live gemacht. Ich bin selber gespannt. Ich hol's mir dann auch.
Das ist schön. Wir sind keine gespannt, Ahnung. Wir sind neugierig. Fiano, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns warst. Du hast gestern Geburtstag gehabt. Happy Birthday nachträglich. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier mal den Kellner für Arme. Danke für das Klatschen, dass Sie das so schön überbrücken. Genau. Oh, damit du das Geburtstagsessen überbrücken kannst, kleiner danke. Gutschein für ein Essen, hoffentlich mit Diana zusammen. Ich hatte gedacht, es soll zum Spanier gehen, aber uns hat ein Insider gesagt, nicht zum Spanier, eher zum Asiaten soll es lieber gehen. Okay, warten wir mal ab. Also erstmal Prost auf dein Wohl, Fiello. Bleib gesund und bleib wie du bist.
Ihr auch.
Zum Wohl. Und ganz große Happy Birthday. an einen Mitglied aus unserem Team, der freut sich jetzt ganz besonders, an Ralf Made, der hat nämlich heute Geburtstag und verbringt den Abend mit uns. Happy Birthday, Ralf!
Alles Gute!
Da freut er sich!
So ruhig ging es doch hier früher nicht zu. Also ist ja, was ist passiert? Das ist ja alles sehr diszipliniert hier bei den Bewerbungs mittlerweile.
Am Sonntag gibt es das Heimspiel gegen Sandhausen. Dafür sparen wir uns die Energie, weil dann soll es endlich mal wieder einen Heimsieg für Dynamo Dresden geben. Und eine Woche später heißt es, Freunde helfen Freunde. Es gibt das Benefizspiel in Zwickau zugunsten des FSV Zwickau. Am Sonntag, den 26. März, ja, und dafür gibt es diesen wunderbaren Freundschaftsschal, den halten wir jetzt mal in die Kamera zwischen Dynamo und dem FSV. Den verlosen wir dann übrigens auch mit einem Fanshirt auf unserer Facebook-Seite.
Sehr gut.
Das war 1953, der Dresdner Fußball. Fahren Sie unbedingt nach Zwickau, also gucken Sie sich das Benefizspiel an, gucken Sie sich das neue Stadion an und gucken Sie sich die beste Rückrundenmannschaft in der dritten Liga an. Das ist ja an dem Wochenende, wo Länderspielpause in der zweiten Liga ist. Wie gesagt, das war 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Ein großes Dank an meine Runde hier. Es hat großen Spaß gemacht. Einen großen Dank ans Publikum hier im Schillergarten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ein Dankeschön an das Team hinter den Kulissen. Und natürlich an Sie und euch, die heute wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich auf das nächste Mal bei unserem Fußball-Talk. Dann soll es sich so ein bisschen auch um die Tradition bei der SGD drehen. Einen schönen Montagabend. Schöne Grüße aus dem Schillergarten. Tschüss.